Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag gewählen.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm um die Adler Mannheim and all things Hockey. Ihr werdet euch wundern, dass wir schon wieder eine Sendung machen. 3 Wochen, 3 Sendungen, das ist normal der Schnitt, da kommen wir ein gutes Quartal mit hin. Aber es gibt viel zu bereden. Wir haben in die NHL geblickt. Wir haben letzte Woche auf die Adler geblickt. Und diese Woche schauen wir unter den Weihnachtsbaum, wer noch mag, oder in die Bücherregale. Und gleich vorweg, heute müsst ihr mit mir Sven vorlieb nehmen. Aber der Kollege Phil lässt sich entschuldigen. Und den Grund erfahrt ihr gleich, weil wir haben einen Gast. Und der Gast ist Christian Rotter. Hallo Christian.
Ja, servus Sven, ich grüße dich und danke dir für die Einladung.
Ja, der Grund für, dass Phil heute nicht dabei ist. Phil hat gesagt, macht ihr zwei die Sendung mal allein. Wer weiß, Phil und Christian sind ja MM-Redaktionskollegen und außerdem haben die beiden schon gemeinsam einen Podcast gemacht zu dem Thema, worüber wir heute reden wollen. Der Christian hat nämlich ein Buch geschrieben und da sagte Phil, macht ihr zwei das doch mal. Vorweg noch die sozialen Kanäle. Ihr könnt uns folgen unter Blue Sky at Eiszeit FM, Instagram Eiszeit FM und was wollte ich noch erwähnen? Ja, ihr könnt uns natürlich unterstützen bei steady.de/Eiszeit FM, wer das tun mag. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Sehr zu empfehlen. Danke an alle, die es tun. Wir freuen uns auf das Treffen am Wochenende. So, Christian, aber jetzt zu deinem Thema. Erstmal schön, dass du da bist. Warum bist du eigentlich da? Es gibt ein Buch von dir, das ist letzte Woche auf den Markt gekommen. Das Buch heißt Bock auf Eishockey. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kamst du eigentlich zum Eishockey? Ich weiß, die Geschichte wird da drin erzählt, aber fangen wir mal damit an.
Ja, du, die Frage habe ich jetzt natürlich schon ein paar Mal beantworten müssen und immer wieder kriegt sie irgendwie einen anderen Dreh. Ich muss meinen Eltern dankbar sein, dass sie für mich quasi eine Entscheidung getroffen haben, die mein Leben beeinflusst hat. Und zwar war das 1992. Ich bin in diesem Jahr 15 Jahre alt geworden und irgendwie haben meine Eltern mitbekommen, dass ich, natürlich ein riesen Fußballfan damals war, immer noch Fan des ersten FC Köln, gehe mit dem Verein durch dick und dünn, habe aber auch immer wieder, wenn es denn mal übertragen wurde, im Fernsehen Eishockey geguckt und habe damals tatsächlich auch noch für die Kölner Haie mitgefiebert und habe immer geguckt, wenn die Kölner Haie gewonnen haben, war ich auch happy und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich bin heute noch Riesenfan der Stadt Köln, finde das toll. Und ja, irgendwann haben die Kölner Haie, der KEC damals, in dem Mannheimer Friedrichspark gespielt. Und ich sage immer wieder, ich bin in dieses Stadion reingegangen als Fan des Kölner EC und bin rausgegangen als Fan des Mannheimer ERC. Weil es war damals so eine Riesenstimmung in dem Stadion und mit diesen ganzen Fangesängen, die ich beim ersten Mal überhaupt nicht verstanden habe. Damals hat ein gewisser Jason Hall für die Adler gespielt und die Fans haben gesungen, wo bleibt der Jason Hall, weil er nicht so viel gespielt hat. Ne? Und ich habe immer verstanden, der Jason Warm oder so irgendwas. Ich habe gedacht, das ist so irgendwas wie die Welle, die Laola, die ist ja damals, die gab es ja dann damals in den Fußballstadien. Ich habe gedacht, die wollen jetzt irgendwie die Welle machen, der Warm oder ist irgendwie was. Und das war dann, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war das eben, die haben den Jason Hall gefordert, dass der damalige Trainer, ich glaube, es war Jerzy Kochta, wenn ich mich recht erinnere, den Jason Hall endlich spielen lässt, ne? Und ja, aber es war so geil, die Atmosphäre ist so super. Damals hat es geschneit, wir waren vorher noch ein Steak essen in der Mannheimer Innenstadt, sind dann mit dem Taxi in den Friedrichspark gefahren, hatten damals Sitzplätze. Mein Vater ist in der Drittelpause verschwunden und kam dann mit einem MRC-Schal zurück. Den habe ich immer noch und habe den immer noch in so einer Art Schrein bei mir unten im Büro.
Kurz und reingehen, hatte mir den dann, konnte man damals an Wohnwagen, an Campingwagen gab es den zu kaufen. Das waren keine Stände damals, so Fanstände, sondern waren so Campingwagen, die da rumstanden im Friedrichspark, um das mal klar zu machen, ja.
Ja, genau. Und er kam dann einfach wieder zurück und hat mir den umgehängt. Und ja, wie gesagt, ich habe dann gemeint, ich muss das immer wieder erfahren, dieses geile Gefühl, diese Emotionalität da im Stadion. Und es gab damals im Odenwald, ich weiß ja, ich komme aus dem Odenwald, den Fanclub, die Orevella, und die haben einen Teil des Ordnungsdienstes in Friedrichspark gestellt. Und ja, als kleiner Schüler, der auch knapp bei Kasse war, bin ich dann, weil ich, wie gesagt, ich wollte jedes Wochenende dahin, bin ich dann in den Fanclub eingetreten und konnte dann kostenlos, weil ich dann auch Ordner war, kostenlos ins Stadion, konnte dann mit den Fanclub-Mitgliedern, weil ich ja noch keinen Führerschein hatte, immer dann auch mit nach Mannheim zu fahren. Ab und zu haben mich dann auch meine Eltern gefahren und ja, so bin ich beim Eishockey gelandet und bin immer noch dabei.
Ja, heute zahlst du auch keinen Eintritt, weil du drüber schreibst. Was für eine Überleitung wieder. Sven ist heute schon wieder Sendung, 3 Minuten lang und schon wieder den Gag des Abends gebracht. Ja, weil du drüber schreibst. Jetzt ist ein Buch von dir erschienen im Edel Sports Verlag. Das Ganze hat, jetzt muss ich kurz schauen, 270 Seiten, also wenn man die bedruckten nimmt. Ich lese mal kurz den Klappentext vor für alle, damit die draußen wissen, worum es geht. Ich sage auch dazu, ihr könnt das Buch gewinnen bei uns. Wir haben ein Exemplar, das wir verlosen werden. 21 deutsche Eishockeystars und prominente Fans des Sports erzählen ihre ultimativen Eishockeygeschichten. Wie kam es dazu? Kam der Verlag auf dich zu? Kamst du auf den Verlag zu? Weil, so wie soll ich sagen, das ist natürlich ein Projekt, was ich mir vorstellen kann, wo viele Lust drauf hätten, das zu machen, egal ob jetzt für Eishockey oder ihre Sportart, der sie anhängen, ein Stück weiter, die sie begleiten.
Ja, in der Tat. Also diese Frage habe ich jetzt in den vergangenen Tagen schon ein paar Mal beantworten müssen, weil Kollegen von mir diese Frage gestellt haben. Gerade jetzt ein Kollegen, der gesagt hat, ich habe schon die ganze Zeit so ein Thema, da würde ich gerne ein Buch drüber schreiben, aber ich finde einfach keinen Verlag. Und in der Tat war es so, wie du das vermutet hast, Sven, der Verlag kam auf mich zu und ich habe einfach das große Glück gehabt, dass ich vor jetzt schon 7 Jahren das Buch geschrieben habe, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Und das hat deswegen mit Glück zu tun, weil der Verlag dann gesagt hat, okay, wir haben Anfang des Jahres zur Handball-EM das Buch Bock auf Handball rausgebracht. Das hat der Kollege Daniel Duhr geschrieben. Und dieses Bock auf, das ist quasi so, ja, soll so eine Serie geben, nicht unbedingt jetzt auch bei Fußball, sondern so ein paar Randsportarten wie Handball, Eishockey, vielleicht auch mal American Football. Und die wollten eben aus diesem Projekt Bock auf Handball, wollten sie eine Serie machen. Und als zweites haben sie gesagt, lass uns Bock auf Eishockey machen. Und dann sind die einfach, ich weiß nicht von wem, sind aber eine Liste durchgegangen, wer hat denn schon mal ein Eishockey-Buch veröffentlicht. Und da haben sie wohl diese ganze Serie 111 Gründe, einen Eishockey-Club zu leben. Ich weiß ja auch, es gibt 111 Gründe, die Kölner Haie zu leben, Adler Mannheim, DEG. Und dann sind sie wohl diese Liste der Autoren durchgegangen. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt eben, ob ich mir zutraue, dieses Projekt zu übernehmen. Und ich sollte, und das war der erste Schritt, 20 Promis nennen, von denen ich meine, dass ich sie für dieses Projekt gewinnen kann. Also ich musste in einem ersten Schritt schon mal sagen, pass mal auf, wenn ihr mich signed sozusagen, liefere ich euch. Und dann kam ich halt mit den Namen, erstmal mit den ganzen in der Mannheimer Entourage, ne, hab gedacht, okay, ich kann mal Leon Dreiseitel zumindest anfragen. Als ehemaliger Jungadler kenne ich ihn halt, von Kindesbeinen an ist zu viel gesagt, aber ja, als seine Mannheimer Phase habe ich halt miterlebt. Tim Stützle, Moritz Seider, da habe ich eben auch Glück, dass die natürlich im Sommer hier in Mannheim trainieren. Dann hast du mit Tom Kühnhackl einen zweifachen Stanley Cup-Sieger, der bei den Adlern spielt. Den Marcel Gotsch, der Kapitän der deutschen 2018er Silbermedaillengewinner von Pyeongchang ist. Und so hast du ja von Anfang an schon mal 5 Namen, die du da in den Pool werfen kannst. Und das war so die Basis. Und dann habe ich noch mir eine Liste erstellt, die hat so ungefähr 30, 40 Namen umfasst. Und habe diese Liste dem Verlag geschickt und habe gesagt, okay, pass mal auf, das sind die Namen. Habe immer auch dazu geschrieben, bei dem könnte die Story so und so gehen. Und dann relativ schnell war klar, dass der Verlag meint, okay, wenn du die Leute in das Buch bringst, dann würden wir gerne mit dir zusammenarbeiten. Das war der erste Schritt.
Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, für euch da draußen auch, wir werden jetzt nicht alle 21 Kapitel durchgehen und euch da sozusagen die Geschichten draus erzählen, sondern da ist die Idee schon, ihr dürft das Buch gern selbst kaufen und lesen, euch schenken lassen oder auch verschenken jetzt zu Weihnachten, sondern eher so einen Blick auch ein Stück weit dahinter geben und natürlich auf einzelne Geschichten dann auch eingehen und darauf schauen. Mal zum zeitlichen Ablauf, wann war denn der Call, also wie lang ist denn sozusagen der Vorlauf bei sowas, weil das Ding ist ja jetzt erst Anfang Dezember erschienen.
Ja, also ein knappes Jahr hatte ich Vorlauf. Es war auch da, gab es so ein paar Diskussionen. Der Verlag hatte relativ schnell die Vorstellung, das Buch eben zum Weihnachtsgeschäft 2024 auf den Markt zu bringen. Und das bedeutet dann aber, dass das letzte Kapitel musste ich Anfang Oktober abgeben, weil es geht dann in die Setzerei, in den Druck, es wird beworben. Also das ist tatsächlich ein Prozess, der nach Abgabe des letzten Kapitels noch vonstatten geht. Also hatte ich dann da nochmal so knappe 2 Monate, die ich weniger Zeit zur Verfügung hatte. Und dann hat es tatsächlich mit der Recherche dann auch erst angefangen, so im frühen Frühjahr dieses Jahres. Also ich hatte so ungefähr 6 Monate Zeit vom ersten Telefonat von wegen, bist du dabei, hast du Bock drauf, bis zur Abgabe des letzten Kapitels. Weil du musst natürlich auch, du weißt, ich bin angestellt bei Mannheimer Morgen. Ich musste erst mal meine Chefs fragen, wie sieht's denn aus, kann ich dieses Projekt machen? Dann gab es bei mir in der Familie, ich bin Familienvater mit 2 Kindern, bedeutet ja auch, wenn der Papa mal Zeit hat, dann setzt er sich nicht irgendwie an den Hausaufgabentisch, sondern er geht in sein Büro und recherchiert oder schreibt irgendwas. Und da musste ich mir natürlich auch das grüne Licht von der Family holen. Aber das ist so ungefähr der zeitliche Horizont.
Und wie plant man das dann? Also ich habe mich bei vielen... Also ich sage mal kurz so ein paar Namen, die dabei sind, um auch mal den Hörerinnen und Hörern so ein Gefühl zu geben. Wir haben Franz Reindl, wir haben Harold Kreis, wir haben Campino, der natürlich heraussticht. Wir haben Leon Dreiseitel, der ja nun mitten in der Saison steckt. Philipp Grubauer, Andrea Lanzl, Stefan Ustorf. Das sind ja nicht nur die Namen, sozusagen, die du genannt hast, sondern das ist ja sehr, sehr breit gefächert. Und bei mir ist so ein bisschen Uli Hiemer, also wir können es durchgehen, die Reihe. Und was für mich so ein bisschen die Frage ist, so im Vorlauf, wäre für mich schon, wenn ich das Buch schreiben würde, wäre jetzt so meine erste Frage, klar hast du den Namen im Kopf, aber die zweite wäre, wie komme ich an die Leute ran? Und die dritte wäre, und die kannst du vielleicht dann gern mit aufnehmen, wenn ich denen sage, hey, ich will ein Buch schreiben zu dem Thema, habt ihr da Lust mitzumachen? Das sagen da alle ja, oder ist es eher so, boah, bleib mir mal vom Hals, ich möchte es nicht, oder? Weil das sind ja auch Namen dabei, die einfach lange Jahre jetzt aus der Szene draußen sind.
Ja, richtig. Also ich muss sagen, genau das ist das Zeitaufwendigste gewesen. Du hast ja auch das Buch gelesen, Sven. Das ist in der Ich-Form geschrieben. Also ich bin quasi so eine Art Ghostwriter der Protagonisten. Die erzählen mir ihre Eishockey-Story. Die wird in der Ich-Form dann eben dargestellt. Das Prozedere war so, die haben mir die Story erzählt, ich habe sie zu Papier gebracht, habe die dann wieder zurückgeschickt und mit der Bitte um Freigabe. Und so ist es, aber dieses Schreiben und diese Freigabe, das war das Einfachste. Und das Schwierigste war, tatsächlich den Leuten klarzumachen, was will ich, was ist der zeitliche Aufwand und was ist das Produkt am Ende dann tatsächlich auch wert. Ich habe ja gesagt, ich habe angefangen mit dieser Mannheimer Entourage und das ist tatsächlich dann auch ein Türöffner. Ich habe dann natürlich dann auch die Kontakte genutzt. Also Marcel Gotsch, das war dann so wie so ein Lauffeuer. Ne? Marcel Gotsch hat Tom Kühnhackl, die haben sich natürlich ausgetauscht. Moritz Seider und Tim Stützle, die waren dann im Sommer in Mannheim. Die, wenn ich dann Leuten gesagt habe, pass mal auf, der Mo Seider und der Tim Stützle sind dabei, dann sind die natürlich hellhörig geworden. Ich glaube auch im Endeffekt, kommen wir vielleicht noch zu Leon Dreiseitel, als Leon Dreiseitel eben schon gehört hat, wer alles dabei ist, nämlich auch mit Philipp Grubauer, Nico Sturm, wirklich auch die großen deutschen NHL-Spieler, dass der dann gesagt hat, okay, also wenn die dabei sind, dann will ich auch dabei sein. Das war so eine Art Domino-Effekt. Und tatsächlich ist es das eine, die Jungs anzusprechen, die du kennst, Kühnhackl, Gotsch. Was anderes ist es, jemanden davon zu überzeugen, mit dem du noch nie ein Wort gewechselt hast. Und da war tatsächlich auch Alois Schloder, weil du den Namen ja auch in den Ring geworfen hast, wirklich auch Gold wert, weil er, ich glaube, er hat die Telefonnummer von jedem bedeutenden deutschen Eishockeyspieler oder Trainer oder Manager. Und das war dann tatsächlich auch teilweise so, dass die Leute dann ein gutes Wort für mich eingelegt haben. Uli Hima zum Beispiel. Uli Hima ist ein guter Kumpel auch von Campino und ein guter Kumpel von Patrick Reimer. Der hat natürlich, ich habe dann gesagt, pass mal auf, Uli, nachdem ich das Gespräch mit ihm hatte, ich würde auch Patrick Reimer gerne ins Buch nehmen und Campino, wenn ich anrufe, dann wissen die schon mal, der Rotter, ah ja, das ist ein ganz klarer Typ. Der hat mit mir, also mit Hima schon gesprochen, unterstützt den bei seinem Projekt. Und so war das wie so eine Art Lauffeuer. Und das eine kam dann zum anderen. Und um deine zweite Frage noch zu beantworten, also eine richtige Absage habe ich tatsächlich nur von Hans Zach bekommen. Und das Schöne, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, das Lustige war, nicht direkt von Hans Zach, sondern über seine Frau. Die hat mich dann, ich hatte die Anfrage gestellt, ja, hab dann immer auch so ein Begleitschreiben, ne, und darum geht's, und hab dann einen Link zu diesem Handballbuch, das ja schon auf dem Markt ist, mitgeschickt und hab dann gesagt, so soll das Buch dann auch aussehen. Und also Hans Zach hat gesagt oder ausrichten lassen, dass er da jetzt keine Lust hat mitzumachen, aber ansonsten gab's dann noch zwei Leute, die sich dann einfach, hat's irgendwie nicht geklappt, die haben sich nicht zurückgemeldet, und ansonsten hatte ich tatsächlich dann alle dabei, die ich ursprünglich dabei haben wollte.
Was man ja schon mal erwähnen muss, du hast es gerade so lockerflockig die Namen runtergenannt. Also es ist ja wirklich das Who is Who auch des aktuellen deutschen Eishockeys dabei. Also es ist ein Tom Kühner, klar, natürlich ein Mannheim, aber wenn man sozusagen in die NHL schauen, Grubauer, Sturm, Dreiseitel, Stützle, Seider. Also mir wird jetzt auf Anhieb keiner einfallen, wo ich sagen würde, der fehlt. Oder ist sozusagen nicht dabei von den Aktiven. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also für Eishockey-Fans findet sich da schon sozusagen auch die, ja, du findest sehr geballt die Stories von allen, warum sie Bock auf Eishockey haben oder die eine Geschichte erzählen. Was mir aufgefallen ist beim Lesen oder auch beim Durchblättern der Namen, die dabei sind. Du hast mit Sandra Abstreiter und Andrea Lanzl unter anderem zwei Spielerinnen dabei. Wenn ich mir überlege, ein Buch vor 10, 15 Jahren, wenn dieses Buch vor 2010 oder 2005 geschrieben worden wäre, wäre es, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass automatisch Spielerinnen dabei sind. Da hat auch ein Wandel stattgefunden in der Wahrnehmung des Frauen-Eishockeys, der sich dann für mich auch darin ausdrückt.
Ja, definitiv. Das war für mich aber auch ein Anliegen, dass das kein reines Männerbuch wird, sondern in der Tat, und du hast mich ja auch gefragt, wie ich die Auswahl getroffen habe, ich wollte nicht nur, auch wenn natürlich, klar, es gibt zwei Beweggründe, wie ich an die Leute rangegangen bin. Einmal, es ist der Name und zweitens ist die Story. Und zum Beispiel, wenn wir über Andrea Lanzl sprechen, sie ist deutsche Eishockey-Rekordnationalspielerin. Also sie hat sogar mehr Länderspiele gemacht als Udo Kiesling, ihr männliches Pendant. Und bei Sandra Abstreiter war es einfach so, auch sie kann mir einfach eine coole Story erzählen. Sie ist die erste Deutsche, die in der nordamerikanischen Profiliga, der PWHL oder PWHL, ne, wenn wir es englisch aussprechen, dort Fuß gefasst hat, der sie jetzt auch wieder einen Anschlussvertrag bekommen hat. Also so habe ich dann immer auch die Namen so gegenübergestellt. Du könntest mich jetzt zum Beispiel auch kritisch fragen, warum ist Lukas Reichel oder JJ Peterka nicht Bestandteil des Buchs? auch da habe ich dann überlegt, weil auch da die Jungs kenne ich einfach nicht so gut, aber wer kann mir die bessere Story erzählen? Und da habe ich dann auch gesagt, okay, Nico Sturm zum Beispiel, er ist der einzige Deutsche, der über dieses amerikanische College-System sich einen NHL-Platz erkämpft hat. Und Lukas Reichel und JJ Peterka, die stehen am Anfang ihrer Karriere, die können mir sowas nicht erzählen. Tom Kühnhackl ist zweifacher Stanley Cup-Sieger. Philipp Grubauer, mit ihm wollte ich einfach auch einen Torhüter reinnehmen. Und da, weiß nicht, ob du dieses Kapitel schon gelesen hast, er erzählt mir, dass er ehrenamtlich in einer Pferdeauffangstation arbeitet und wie diese Arbeit ihm auch für seine Leistungen auf dem Eis hilft. Also wie gesagt, einmal der Name und einmal die Story, die sich hinter dem Namen verbirgt. Und hey, klar, du weißt ja, wie es ist. Also viele Leute werden dann auch sagen, okay, der hätte noch reingehört oder der noch.
Ja, aber dann haben wir natürlich einen Namen, den muss ich direkt fragen. Da muss ich rein und nachfragen. Udo Kiesling ist natürlich der Name, der mir auffällt, weil du hast gerade von Rekordnationalspieler gesprochen. Es wird ja in einem Kapitel erwähnt, ich glaube bei Stefan Ustorf, dass der sein Debüt hatte in der Nationalmannschaft, als Udo Kiesling den Weltrekord eingestellt hat für Länderspiele im Länderspiel gegen Russland. Also der Name, ja, der Name ist halt so der mir präsent ist jetzt natürlich, wenn du guckst auf den Namen.
Genau, also das muss ich sagen, der stand auf meiner Liste eben nicht unter den Top 20, sondern ein kleines bisschen weiter hinten. Und da war es tatsächlich auch so, dass ich relativ schwer an einen Kontakt von ihm rangekommen bin und dann eben diese Story so ein bisschen dieses Mittelbaus, die nicht ganz so alt sind und aber auch nicht mehr aktiv sind, habe ich dann eben an Uli Hiemer aufgezogen, der erste deutsche Spieler, der sich in der NHL durchgesetzt hat. Und deswegen, ja, Udo Kiesling stand auf meiner Liste und viele werden natürlich sagen, der hätte in die ersten 20 gesollt. Bei mir war er nicht unter den Top 20. Ja.
Wenn Mannheimer so ein Buch schreiben, dann kommen die Kölner halt nicht so vor.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe halt auch Uwe Krupp angefragt und da hat es nie geklappt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich keine Kölner versucht hätte, ins Buch zu bringen. Deswegen war ich jetzt auch im Endeffekt sehr glücklich, dass es dann kurz vor knapp noch was mit Leon Dreiseitel geworden ist.
Kurz vor knapp mit Dreiseitel. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ich gebe vorweg, ich kann jetzt nicht so den Spannungsbogen aufbauen, weil ich kenne die Geschichte schon natürlich. Wir reden also, ja auch ab und zu mal privat miteinander.
Ja, also bei Leon Dreiseitel war es so, um mal hinten anzufangen, das Buch ist dienstags in den Druck gegangen. Ich glaube, es war der 15. Oktober. Und wenn der Montag der 14. Oktober war, dann müsste es so gewesen sein. Und montags hat das finale Gespräch mit ihm dann stattgefunden. Das war natürlich ein Prozess, der nicht dann, ich habe ja nicht im Oktober angefangen zu versuchen, Leon Dreiseitel für das Buch zu begeistern. Ihr wisst natürlich alle da draußen, wem erzähle ich das? Es war ja der Sommer, in dem der Leo natürlich viel um die Ohren hatte. Er hat sich verlobt, dann kam natürlich noch diese Kiste mit seinem Mega-Vertrag. Die erste Kontaktaufnahme war über Jiří Pona, seinen Manager, und der hat ja auch Mannheimer Vergangenheit, und den habe ich als erstes mal angefragt, kannst du dir vorstellen, dass da Leon da dabei ist? Und dann sagt er zu mir, ja, gerne, können wir machen, allerdings warte mal, bis der Vertrag ist. Dann hat er den Mega-Vertrag bei den Oilers unterschrieben. Dann stand ich natürlich wieder beim Jiří Pona vor der Tür sozusagen. Hab ihn angerufen und gesagt, wie sieht's denn aus, Jiří? Jetzt ist der Vertrag in trockenen Tüchern. Kann ich mit ihm sprechen? Ja, Christian, sehr gerne. Aber er hat natürlich viele Interviewanfragen. Gedulde dich noch ein bisschen. Dann habe ich mich geduldet und habe wieder den Jiří angefragt. Und dann hieß es dann irgendwann, ja, er fragt jetzt mal den Leon. Und dann habe ich gedacht, ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass der Leon nicht ins Buch kommt. Ich versuche jetzt auch mal über einen zweiten Weg ihn noch zu kriegen. Dann habe ich mit Matthias Scholze, einem lieben Kollegen vom Deutschen Eishockeybund, der ja auch Dump & Chase rausbringt, und habe gesagt, du pass mal auf, das Buch, das bringe ich, und es ist ja auch für den Deutschen Eishockeybund nicht uninteressant, kannst du mir einen Kontakt zu Leon besorgen? Er sagte mir dann, das sollte eigentlich funktionieren. Ich habe gerade mit Leon selbst für mein Magazin, für Dub & Chase gesprochen, und hat mir dann auch den Kontakt zu Andreas Ulrich besorgt, der quasi so dieses Marketing in Deutschland für den Leon übernimmt. Dann habe ich den Andreas Ulrich noch angerufen und dann ging es dann die ganze Zeit hin und her. Und irgendwann kam dann die Zusage von Leon, dass er gerne dabei wäre, aber ja, er war einfach nicht greifbar. Und dann war tatsächlich sogar, ging es so weit, dass ich gesagt habe, okay, mir ist es wert, Leon in das Buch zu bringen. Ich würde sogar für eine knappe Woche nach Edmonton fliegen. Ich habe mir den Spielplan angeschaut. Und Anfang Oktober gab es ein paar Tage, da hatten die Oilers zwei aufeinanderfolgende Heimspiele mit zwei Tagen, glaube ich, dazwischen. Und dann habe ich gedacht, okay, in einer offiziellen Pressekonferenz kann ich ja schlecht als deutscher Journalist sagen, ja, Leon, jetzt erzähl mir mal deine Story, warum du Bock auf Eishockey hast. Sondern dann wäre ich zu so einer Trainingseinheit gegangen oder Pre-Game-Skate oder irgendwie. Und dann hätte er sich vielleicht ein bisschen Zeit für mich genommen. Und dann, als das Management von Dreisaitl gesehen hat, auch, was ich in der Lage wäre, da auf den Tisch zu legen, um mit Leon zu sprechen, hieß es dann irgendwie, nee, pass mal auf, also wenn wir das hinkriegen mit Leon, dann musst du nicht nach Edmonton fliegen, sondern dann machen wir das telefonisch. Aber ich wusste, das Buch muss in den Druck gehen. Und dann habe ich montags, also am Tag, bevor das Buch in den Druck gegangen ist, den Andreas Ulrich angerufen und habe ihm quasi abgesagt, Herr Ulrich, tut mir wahnsinnig leid, morgen geht das Buch in den Druck. Und das ist übrigens auch der Grund, warum es 21 Protagonisten sind, weil ich hatte dann eben schon 20 und Dreisaitl wäre noch on top gewesen. Und später am gleichen Tag habe ich dann einen Anruf bekommen und dann hieß es, ja, beim Leon ist am Abend ein Interviewtermin geplatzt und ich könnte eine Viertelstunde mit Leon telefonieren. Dann bin ich natürlich fast ausgeflippt. Yes, yes, yes. Es war übrigens das Nations League Spiel. Deswegen weiß ich noch genau, das ist dann nebenher gelaufen. Deutschland gegen Holland hat Deutschland 1-0 gewonnen und ich habe parallel dazu mit Leon Dreisaitl telefoniert. Aus den 15 Minuten, die mir versprochen wurden, sind 16 Minuten geworden. Und dann ist er
die auch Minute merkt man der Geschichte auch an, muss man sagen. Die war entscheidend dafür.
Ja, und aber er hat dann tatsächlich, das sind dann wirklich so Interviewslots. Er hat an dem Abend wahrscheinlich 8 Interviews oder so gehabt, jeweils 15 Minuten. Und ich habe da einen Interviewslot bekommen. Und da ist es natürlich so, mir war es natürlich absolut wert, dann ihn noch zu holen in dieses Buch. Und es ging dann tatsächlich auch so, ich musste dem Verlag dann sagen, passt mal auf, geht jetzt noch nicht in den Druck, weil die wollten natürlich, weil ich habe denen dann gesagt, pass mal auf, tut mir wahnsinnig leid, wir haben die 20 Personen im Buch, Leon, ich kriege ihn nicht. Und dann kam der Rückruf, dann habe ich dann wieder angerufen beim Verlag und gesagt, du, wir haben Leon doch im Buch. Ne? Und dann ging das wirklich, das war eine hochprofessionelle Zusammenarbeit dann. Ich habe montagsabends das Interview geführt, habe danach die Story geschrieben, habe sie noch montagsabends dem Dreisaitl-Management vorgelegt und am nächsten Tag hat mir Andreas Ulrich das grüne Licht gegeben, sodass ich dann dienstags um die Mittagszeit das letzte Kapitel zum Verlag schicken konnte und dann ist es in den Druck gegangen.
Ja, also spannend einfach, wie solche Zufälle dann reinlaufen. Es gibt ja auch Leute, die fliegen nach New York, um mit Mosai dann eine Geschichte zu machen, die sie abends noch in ihrem Hotelzimmer dann um 12:30 schreiben, damit wegen der Zeitverschiebung es dann entsprechend bei der Zeit bei Mannheimer Morgen ankommt und rechtzeitig erscheinen kann. Habe ich mir sagen lassen. Sowas soll es auch geben. Nein, spannend, was für mich so die Frage ist bei dem Ganzen. Beim Lesen dachte ich immer so, das sind teilweise herausragende Geschichten, die da erzählt werden. Also wirklich so Momente, wo du denkst, so auch Einblicke, die auch so ein Freak wie ich dann bekommt, die nochmal einfach neu sind und die nochmal so einen tieferen Blick dir reingeben. Ich nehme jetzt mal Marco Sturm raus, so ein Stück weit. Das erste Beispiel vielleicht, dass wir so ein paar Geschichten uns mal anschauen. Und was für mich so die Frage war, bist du dann in die Gespräche rein mit dem Blick schon sozusagen den Fokus darauf zu haben? Also bei Marco Sturm geht es ja im Endeffekt darum, gar nicht jetzt so um die Karriere und all diese Dinge, sondern ganz stark um den Fokus, was passiert mit dem Spieler, dem einfach gesagt wird, du gehst morgens zum Training und nach dem Training wirst du ins Büro gerufen. Und dann wird dir gesagt, war schön mit deine Jahre in San Jose, aber jetzt geht's mit dir nach Boston rüber. Sozusagen bist du mit diesem Fokus dann schon rein in die Gespräche? Hat sich das teilweise in den Gesprächen ergeben oder wie lief das ab? Also, dass du jetzt zum Beispiel mit Marco Sturm darüber gesprochen hast.
Also, teils. Einmal ist es so, ich hatte natürlich eine Story, Tom Kühnagels, zweifacher Stanley Cup Sieger. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt mit Philipp Grubauer über seinen Stanley Cup Sieg spreche und mit Nico Sturm über seinen Stanley Cup Sieg spreche, dann wiederholt sich ja alles. Und das war in der Tat was für mich auch schwierig war, den Jungs dann zu verstehen zu geben, lasst uns mal eine andere Story machen, die vielleicht noch die breite Öffentlichkeit nicht kennt. Statt jetzt diese und dann bin ich Stanley Cup Sieger geworden und habe den Cup mit nach Hause genommen und so weiter. Und das war schwierig für mich, weil ehrlich gesagt habe ich mich da auch ein bisschen schlecht dabei gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Den zu sagen, pass mal auf, so bitte, ne, diese Jubel-Trubel-Heiterkeit-Story, die möchte ich gar nicht haben, sondern irgendwas anderes. Bei Nico Sturm bin ich tatsächlich mit dem Vorschlag in das Gespräch gegangen, lass uns was über deine College-Karriere sprechen. Bei Philipp Grubauer hatte ich das mit den Pferden auch schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, bei Magenta Sport, und habe dann gesagt, wollen wir die Story einfach noch mal ein bisschen tiefer angehen. Und tatsächlich bei Marco Sturm hatte ich das Gefühl, als wir so dieses erste Beschnuppertelefonat geführt haben, das kam dann von ihm. Lass uns doch mal über diese Trades in der NHL sprechen. Das war ihm ein Bedürfnis, auch mal diese Kehrseite zu zeigen, weil natürlich hätte ich mit Marco Sturm auch über das olympische Silber von 2018 sprechen können. Aber wie gesagt, da hatte ich ja schon Marcel Gotsch, der mir diese Story erzählt hat. Das wäre dann zu ähnlich gewesen. Und deswegen bin ich natürlich auch super dankbar, dass sich die Leute, mit denen ich gesprochen habe, darauf eingelassen haben.
Aber nehmen wir das mal jetzt so als Beispiel. Insgesamt ist ja Eishockey immer, wie soll ich sagen, Sport, wo du schon auch noch Typen hast, mit denen es einfach ist zu arbeiten, also die es dir einfach machen, teilweise. Also, wie soll ich sagen, du hast ja immer noch Gesprächspartner. Also es ist nicht wie beim Fußball, wo du, wie soll ich sagen, die Sätze zum einen rausziehen musst, zum anderen, wo manche Leute auch noch Lust haben, mit dir einfach zu reden und was zu erzählen. Und diese Marco-Sturm-Geschichte ist schon so eine, wo ich denke, das mal so aus Spielerperspektive zu hören. Klar, die verdienen viel Kohle, aber wie er dann erzählt, hey, du kommst aus San Jose nach Boston und da ist gerade Schneesturm und du bist eigentlich in den Badelatschen unterwegs und musst dann schauen, wie du deine Wohnung und dein Leben organisierst. Oder dann wird er nochmal getradet und dann sind es da zum Glück nur 17 Spiele und die Familie ist dann nicht geblieben. Die Familie ist erst gar nicht mitbekommen. Das ist schon, dir wird auch schon nochmal klar, also mit Blick auf die NHL, dass da Vereinstreue einen ganz anderen Faktor hat, als er ihn jetzt in Deutschland hat, also in der DEL, wo man schon nochmal drauf schaut. Wir haben ja hier Spieler, Matthias Blachter jetzt mal in Mannheim als Beispiel, oder wir haben vorhin Udo Kiesling genannt, der gefühlt ja ewig in Köln gespielt hat, dass du das dort nicht hast, weil es diese Treue auch den Spielern gegenüber nicht gibt. Also dir wird schon nochmal klar, dass das ein ganz anderes System auch ist, was da passiert.
Und das hat Marco ja dann auch ganz offen gesagt. Er hat gesagt, das sind Sachen. Natürlich hat er den Vorwurf auch gehört. Stell dich nicht so an, du wirst dafür ja gut bezahlt. Aber Marco Sturm ist ein riesen Familienmensch. Und es ist tatsächlich so, wenn deine Familie noch in Kalifornien sitzt, du hast dir gerade ein Haus gekauft, weil du davon ausgegangen bist, das ist jetzt erstmal mittelfristig hier meine Zukunft, hier gefällt es mir, hier fühle ich mich wohl. Und dann, er hat ja auch gerade, also seine Frau hat das Kind gekriegt, er ist gerade Vater geworden. Und dann bist du quasi am anderen, an der anderen Ecke von Amerika. Und es funktioniert erstmal nur über Skype oder Telefonie. Und deine Frau muss dir die Klamotten nachschicken, weil du kriegst einen Anruf oder du wirst ins Büro des Managers berufen und der sagt dir dann, okay, pack deine Sachen. Und er war ja damals sogar auf einem Auswärtstrip. Am nächsten Tag geht's für dich dann nach Boston und so. Also das ist schon, ja, da musste ich in der Tat auch schlucken.
Ja, weil es einfach dir nochmal so einen faszinierenden anderen Blick auf Dinge gibt. Es gibt auch viele Dinge, die mir gar nicht präsent waren. Du warst bei Alois Schloder daheim, du hast vorhin schon genannt, der hat jede Telefonnummer gefühlt von aktiven Eishockeyspielern. Der erzählt nochmal, dass er beim IOC als erster Dopingfall der Geschichte gefühlt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das hochemotional war, was er da, also das ist ja, wie soll ich sagen, das hat ihn ja sein Leben lang begleitet, also das hat ja jetzt Jahrzehnte gedauert, bis das ausgelöscht wurde, die Geschichte.
Ja, genau. Ihm war das auch da. Bin ich reingegangen in dieses Gespräch und war mir sicher, dass Alois Schloder mir die Story erzählen will, Olympia 76, ne, Bronzemedaille. Mhm. Das war ja lange Zeit der größte Erfolg des deutschen Eishockeys. Und das war wirklich auch, damit ihr mal erfahrt, wie so die Gespräche gelaufen sind. Bei Alois Schloder war es tatsächlich so, dass er gesagt hat, du Christian, du fährst jetzt zu mir runter, ich lade dich ein zu mir nach Landshut und ich möchte das mit dir am Tisch face-to-face machen, also per Skype oder vieles Gespräche, auch gerade zu den nordamerikanischen Profis, sind dann über FaceTime gelaufen. Nee, komm zu mir. Und da muss man auch sagen, Alois Schloder, wir hatten noch nie vorher ein Wort gewechselt und das war dann gleich von Anfang an so herzlich und ich bin tatsächlich dann, ich hatte sogar noch meine Eltern mitgenommen, wir hatten dann noch einen Tag in Augsburg später dran gehängt, war gerade auch Deutschland, da war auch noch ein Länderspiel in Augsburg. Da bin ich geschäftlich dann hingefahren. Meine Eltern sind dann auch mitgekommen. Und die waren auch mit mir in Landshut. Und dann kam, als der Alois erfahren hat, dass meine Eltern quasi vor der Haustür baden, hat er dann später noch gesagt, kommt mal mit rein. Und er hat uns dann auch noch sein Eishockey-Museum gezeigt. Unter anderem die Bronzemedaille von Innsbruck, aber auch ganz viele Poster. Dadurch, dass er bei der Stadt Landshut gearbeitet hat, hat er auch nach seiner Profikarriere noch Kontakt zu vielen Sportlern gehabt, zu Steffi Graf, den Klitschkos, Michael Schumacher und so weiter. Es war ein Highlight und dann saßen wir dann bei Kaffee und Kuchen und er hat mir eigentlich die Story erzählt, die ihm am Herzen lag, und zwar, dass er tatsächlich als Doping-Sünder lange in den Annalen des IOC aufgeführt wurde, aber ein Doping-Opfer war. Und da hat er wirklich jahrzehntelang dagegen angekämpft, weil er immer wieder damit konfrontiert wurde. Er war ja auch über viele Jahre TV-Experte, immer wenn es zu Olympischen Spielen ging und Eishockey eine Rolle in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gespielt hat, in dem konkreten Fall beim ZDF, wurde quasi immer wieder aufgerollt, dass Alois Schloder ein Doping-Sünder war. Allerdings hat sich eben herausgestellt, und das haben die Jahre später schon relativ zeitnah gezeigt, dass er unwissentlich zum Doping-Opfer geworden ist. Aber es stand immer noch in den Annalen drin, erster Eishockey-Doping-Sünder bei Olympischen Spielen. Und da konnte man relativ schnell, ne, da war ein Sternchen versehen und 19. das Jahr der Olympischen Spiele versehen und deutsche Nationalmannschaft.
War 1972 in Sapporo, genau, ne?
Sapporo war klar, das kann nur Alois Schloder sein. Und er wollte, hat dann lange Jahre einen Kampf geführt, es war ja ein Fakt, dass er eine Doping-Substanz in seinem Blut hatte, aber es war ihm halt wichtig, dass er dabei steht, er ist kein Doping-Sünder, sondern ein Doping-Opfer gewesen. Er hat kreislaufanregende Mittel genommen. Und das hat wirklich über Jahrzehnte gedauert, bis das IOC dann diesen Passus dann gestrichen hat.
Ja, also er hat auch seinen Anwalt damit lange beschäftigt. Also es ist nicht so, dass es dann sozusagen von allein passiert ist. Ist da auch den Weg zu Thomas Bach gegangen, den er kannte von früher. Also das ist schon was ihn ja verfolgt hat, möchte ich es nennen. Und was er dann auch, wo er gekämpft hat, es loszuwerden. Und das ist wirklich, fand das sehr, sehr bewegend, weil ich das auch so gar nicht mehr präsent hatte. Bei Alois Schloder, ich weiß gar nicht, ob es ihn noch zu kaufen gibt, möchte ich an der Stelle aber darauf hinweisen. Wer es mag, Steine in seinem Buchregal stehen zu haben. Alois Schloder hat eine Chronik über den EV Landshut mit veröffentlicht oder war, ist der Herausgeber von und glaube auch die treibende Kraft dahinter gewesen. Ich glaube, es gibt zwei Bände. Ich kann sagen, ich habe einen davon in meinem Schrank stehen. Wer auf Eishockey-Historie und sowas wirklich nur ein bisschen empfänglich ist dafür, soll mal schauen, ob er das noch irgendwo finden kann. Ich weiß jetzt aktuell nicht, ob es das noch beim EV Landshut zu kaufen gibt. Aber der erste Band hat irgendwie 900 Seiten und es ist also unfassbar, was da zusammengetragen wurde. Deswegen kann ich mir auch sehr bildhaft vorstellen, wie so ein privates Museum im Hause Schloder aussieht. Also ich glaube, da geht manchen dann das Herz auf. Das ist wahrscheinlich so eine deutsche Hockey Hall of Fame, ein bisschen, die man da zu sehen bekommt.
Definitiv, ja. Genau so war es.
Ja, hast du eine Lieblingsgeschichte, über die wir noch nicht geredet haben?
Also Lieblingsgeschichte, du hast Marco Sturm genannt, ich nenne mal Nico Sturm. Auch da muss ich sagen, Nico Sturm, ich habe nie einen Satz mit ihm gewechselt gehabt, habe dann die Anfrage eben gestellt, wie sieht's denn aus, hast du Lust, da dabei zu sein? Und der Nico, der war wirklich so mit der Zuverlässigste. Ähnlich übrigens wie Marco Sturm. Wenn es hieß, bis morgen hast du die Freigabe, dann kam die bis morgen. Wenn er gesagt hat, lass uns heute Abend telefonieren, dann hast du genau gewusst, heute Abend klappt das Telefonat. Und da bei ihm war es dann auch so, dass ich die Story dem Verlag dann vorgelegt habe und die wurde dann mal gegengelesen und dann hat derjenige, der gegengelesen hat, hat gesagt, wow, aber diese Beweggründe, warum er damals aufs College gegangen ist, diesen Schritt, den würde ich gerne noch mal ein bisschen deutlicher haben. Und dann habe ich dem Nico geschrieben, über WhatsApp dann, und gesagt, du Nico, können wir noch mal telefonieren oder könntest du das noch mal klarer stellen, warum du damals aus Augsburg dann weg bist und rüber bist aufs College? Und dann bekomme ich eine WhatsApp, du weißt ja, wie das ist, da heißt es ja dann immer weiterlesen, 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 weiterlesen. Das war eine Nachricht über, glaube ich, 4 oder 5 Mal weiterlesen. Da hat er schriftlich nochmal, ich würde fast sagen, zu Papier gebracht, aber warum er, und das war wirklich, das konntest du 1:1 in die Story einfach reinkopieren. Das war für mich natürlich auch total easy. Ich hatte fast überhaupt keine Arbeit mehr und habe dann diesen Passus, wo er das nochmal erklärt, warum er rübergegangen ist, einfach Steuerung C, Steuerung V reinkopiert und dann war der Verlag zufrieden, weil dann eben einfach nochmal klarer wurde, warum er damals rübergegangen ist. Also nicht, weil die Story cool ist, ich finde die sowieso cool, weil, ne, weil er der Einzige ist, der aus dem College-System rübergegangen ist, dann in die NHL und sich da durchgesetzt hat und dort seine Rolle gefunden hat. Aber weil du vorhin gesagt hast, dass wir uns glücklich schätzen dürfen, dass wir mit Eishockey-Profis zu tun haben. Das habe ich da am deutlichsten bei den zwei Sturms tatsächlich gemerkt. Die begegnen dir auf Augenhöhe, egal was für Erfolge sie schon gefeiert haben. Da sind keinerlei Starallüren zu sehen, auch wenn Nico Sturm zum Beispiel Stanley Cup-Sieger ist. Die freuen sich, dass es ein Buch gibt, mit dem so ein bisschen die Sportart promotet wird und unterstützt wird. Und da hat auch kein einziger hat gefragt, ob da finanziell für ihn auch was dabei ist. Und das kann ich ja vielleicht auch sagen. Also das Einzige, was die Protagonisten bekommen haben, ist ein Buch tatsächlich. Also ich habe dann eine Liste erstellt, habe dann die Adressen erfragt und das haben wir dann schon auch gemacht, dass der Verlag jedem, der da eine Rolle spielt in dem Buch, auch ein Buch hat zukommen lassen.
Buch zukommen lassen, da kommen wir später nochmal zu. Ihr könnt eins gewinnen. Zwei Namen möchte ich dann noch rausgreifen und dann würde ich es tatsächlich auch bewenden. Müssen wir jetzt gar nicht so auf die Geschichten eingehen, aber ein Name, den ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm hatte, aber der natürlich auch mit Eishockey zu tun hat, weil Garmisch, Felix Neureuther. Der hat ja nun einen relativ vollen Terminkalender nach seiner Karriere gefühlt. Entkommt man, also wenn man den Fernseher anmacht, ist Felix Neureuther schon drin, so gefühlt. Wie war es mit dem, mit der Zeit allein schon, da ein Fenster zu finden?
Muss ich sagen, er war in der Hinsicht dann auch der komplette Eishockey-Profi, weil es war total, also wirklich total easy. Den Kontakt hat übrigens Franz Reindl hergestellt. Na, das ist dann, ich sag ja, so eine Art Domino-Effekt. Ne? Die Garmischer kennen sich und ich habe natürlich, so wie ich vorhin dir erzählt habe, warum ich zum Beispiel den einen NHL-Profi mit ins Buch genommen habe, den anderen nicht, warum es mir auch wichtig war, Frauen mit reinzunehmen, habe ich auch gedacht, Mensch, vielleicht haben ja auch andere Leute Bock auf Eishockey. Und dann habe ich versucht, nicht nur Eishockey-Profis reinzukriegen, sondern auch, ich sag's jetzt mal, Eishockey-Edelfans. Und ich habe halt mitbekommen gehabt, dass Felix Neureuther selbst ein Eishockey-Buch geschrieben hat, nämlich ein Eishockey-Kinderbuch. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein cooler Ansatzpunkt. Warum hat er dieses Buch geschrieben? Und dann erst in diesem Telefonat, das war übrigens ein Telefonat, da hatte ich mich 0,0 vorbereitet, weil der Franz Reindl hat dem Papa Neureuther, dem Christian Neureuther, meine Nummer gegeben. Auf einmal klingelt mein Telefon. Und Christian Neureuther meldet sich. Er sei mit seinem Sohn gerade auf dem Weg von Wien zurück nach Hause. Der Felix sitzt neben ihm und hätte gerade Zeit, mit mir zu quatschen. So, boom. Das sagst du natürlich nicht, können wir das morgen machen, sondern dann musst du diese Chance wahrnehmen. Ja, und dann haben wir wirklich, ich glaube, eine halbe, also es war ein langes Gespräch, also viel länger als das mit Leon Dreisattel. Dann haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar eine knappe Stunde, einfach gequatscht und er hat mir erzählt, dass er einer, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ich wusste, dass er ein guter Bekannter von Markus King ist, dem ehemaligen Adlerkapitän, wem sage ich das, und hat mir so über seine Kindheit erzählt, dass er mit dem Kinki zusammen Eishockey gespielt hat in der Schule. Und also dann kam eins zum anderen, wie er mit Eishockey aufgewachsen ist, warum er natürlich dann aber trotzdem Skifahrer wurde, ist ja auch klar, erblich so ein bisschen vorbelastet über Papa und Mama. Und dann haben wir dieses Gespräch geführt und auch da war es so, ich habe dieses Gespräch zu Papier gebracht, habe das am nächsten Tag den Neureuthers zugeschickt und innerhalb von diesem einen Tag kam dann das Go, ja. Und auch so eine Bildersache, ne? Ich habe, das war auch, der Verlag hat gesagt, Christian, du hast den Kontakt mit den Protagonisten, frag die doch mal, ob die kostenlos Bilder zur Verfügung stellen können. Und dann habe ich am nächsten Tag gleich eine Auswahl von Bildern vom Christian Neureuther zugeschickt bekommen. Der Felix mit Mama und Papa, Felix mit seinem Eishockey-Buch und Markus Kink. Und also es war einfach fantastisch, auch für mich als Autor, weil natürlich ist es eine, die Story, aber du willst ja auch das passende Bild zur Story bringen. Und das war übrigens auch mit Campino, war das natürlich ein gefundenes Fressen, dass auch Campino gesagt hat, ich unterstütze dich nicht nur, indem ich Zeit investiere, mit dir darüber zu quatschen, sondern er ist dann tatsächlich auch in sein privates Archiv gegangen und hat Bilder von seiner, ich sage jetzt mal, wilden Zeit in den 90er Jahren, als er wirklich in der Kabine der DEG saß und von der Zeit mir ein paar Bilder geschickt hat. Wahnsinn.
Ja, das ist schon, also das wäre der zweite Name gewesen. Bevor dann bei Felix Neureuther finde ich so irre, diese Nummer, dann fährt er mit dem Nationalmannschaftsbus einfach wieder mitgenommen und solche Sachen. Also ja. Das ist schon, also wie soll ich sagen, abseits dieses vollkommenen Glamour-Sports, diese Entspanntheit untereinander und dieses Enge untereinander ist schon sehr, sehr cool und sehr, sehr schön. Und dieser Gedanke, die Hosen waren einfach mal eine Saison mehr, da bin da ständig in der DEG-Kabine drin gesessen. Und genau, mit den Spielern auch noch abends durchaus mal länger weg. Ich weiß nicht, wie das heute noch gehen wird in der Altstadt so ohne Handyfotos, aber da klingt schon durch, dass man gerne auch mal zusammen gefeiert hat unter der Zeit.
Ja, genau. Und das war, glaube ich, so bei gerade in dieser Kombi Campino und Uli Hema und DEG, das war, also da war Rick Amon war zum Beispiel auch und Peter John Lee, Chris Valentine, das war so die enge Clique von Campino. Das war so ein Geben und Nehmen. Also ich glaube, die haben sich dann auch an der Theke nichts geschenkt. Wobei Campino klar gesagt hat, du musst dir überlegen, wenn du mit Eishockey-Jungs auf die Bremenstraße gehst, die können schon ein bisschen was wegstecken.
Ja, wenn die Altstadt. Er sagt aber auch, er hat von Eishockeyspielern dann gelernt, was es heißt, sich professionell vorzubereiten. Später auf Konzerte und auf eine Tour. Also, das ist dann sozusagen das Geben in die andere Richtung auch. Also, es ist ja, wie soll ich sagen, sie haben die DEG unterstützt, sie haben ja auch mal Fortuna Düsseldorf, will ich sagen, gerettet. Aber wenn es um gute Aktionen ging, muss man bei allem, was ich bei den Hosen anzumerken hätte, wenn es um gute Aktionen ging, sind sie ja auch immer da positiv. Also meine ich sehr, sehr positiv. Und sozusagen dieses Abfärben dann in die andere Richtung. Hör mal, du kannst nicht jeden Abend mit einem wirren Kopf auf die Bühne in der Hoffnung, dass es genial oder Absturz wird, war, glaube ich, der Satz, den er da sagt. Und zu lernen, hör mal zu, durch den Sport hat er gelernt, also durch die Begegnung mit Sportlern hat er gelernt, was heißt professionell auf die Bühne zu gehen. Das fand ich schon irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, wow. Also weil mit Rock'n'Roll hat es ja dann nicht mehr viel zu tun, sondern geht es auch klar darum zu sagen, ey, ich habe da meinen Teil gelernt.
Genau, also die Die Hard Toten Hosen Fans werden die Story wahrscheinlich kennen. Ich kannte sie nicht und er hat mir das auch ganz frei von der Leber hinweg erzählt, dass, ja, so wie du es gesagt hast, dass er jedes Konzert so genommen hat wie Uli Hima ein Eishockeyspiel, dass er auch mal einen Mittagsschlaf gemacht hat, dass er von Konzerten dann auch nichts mehr getrunken hat. Und er sagt dann, die Konzerte, die haben dann ein gleichbleibend gutes Niveau gehabt, weil so wie du gesagt hast, mit ein bisschen Alk war es entweder geil, also es waren tatsächlich auch geile Konzerte dabei, aber es können auch Konzerte dabei gewesen sein, die waren richtig kacke. Und ja, war auch mit Campino Wahnsinn, wie locker leicht da diese Kontaktaufnahme war. Über Uli Hiemann, wie gesagt, der hat ein gutes Wort bei mir, für mich eingelegt bei ihm. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Campino den Quatsch mitgemacht hat.
Ja, und Uli Hiemann, Campino, wer sich wundert, die waren privat sehr viel zusammen. Da ging es dann auch darum, dass man einfach mal 2 Stunden auch noch ein Zitat aus dem Buch und dann hören wir auf mit Stories erstmal vorwegzunehmen, weil ihr sollt es ja lesen. Einfach mal 2 Stunden Billard gespielt hat, nichts gesagt hat und einfach nur eine gemeinsame Zeit hatte. Zitat, ich weiß gar nicht, einer von beiden hat zugesagt. Ich glaube, Campino war es.
Ja, ja.
Gibt es noch Dinge, die wir unbedingt erwähnen sollten zum Buch an der Stelle, Christian?
Boah, wir haben, glaube ich, so ziemlich alles abgedeckt. Du hast es schon angesprochen. Es ist wirklich so, da eine Hand greift in die andere. Bin auf offene Arme gestoßen. Es war keiner, der irgendwie Prügel in den Weg geworfen hätte. Es hat mega Spaß gemacht. Du kennst ja die Hintergründe auch. Mhm. Das Jahr 2024 war auch für mich persönlich jetzt nicht nur Sonnenschein, gab auch andere Sachen, aber das Schreiben des Buches hat mich wirklich abgelenkt auch und hat mir Riesenfreude bereitet. Und kann auch schon noch sagen, also ich bin auch richtig stolz drauf, dass ich dieses Projekt gestemmt habe, weil das ist ja auch sowas, ne? Innerhalb von kürzester Zeit sowas auf den Weg zu bringen, ist schon was. Und auch das habe ich ja bei meinem ersten Buch, bei dem Adlerbuch gesagt, ein Buch dann in der Hand zu halten und das ist was Bleibendes. Die so eine Zeitungsstory, ja, die ist schon am nächsten Tag überholt und deswegen, ja, ich nehme es schon auch gerne nochmal in die Hand und ist was Bleibendes.
Ja, also ich kann nur sagen, mir ging es so beim Lesen, dass ich dann irgendwann mir so einzelne Kapitel, also ich lese es dann nicht von vorne nach hinten, sondern gucke, was interessiert mich gerade. Und dann sitzt du da und denkst, oh, komm, noch eins. Und dann sitzt du da, hast aufgehört, denkst, oh, komm, noch eine Geschichte. Und dann sitzt du da und denkst, komm, noch eine Story. Und das ist eigentlich so das, was für mich so das Buch dann also ausmacht und was für mich auch ein Buch ausmacht, auf das ich Lust habe, auf das ich Bock habe, um jetzt mal beim Titel zu bleiben. So dieses, ach komm, eins geht doch jetzt noch oder so. Weißt du, dass du sowas, so ging es mir beim Lesen. Ich glaube, ich habe in 2 Zügen das mehr oder minder ausgelesen dann am Ende. Und das ist es so das, was es auch macht. Es macht einfach Bock drauf auf das Thema. Und wer so ein bisschen ein Herz für den Sport hat, und ich glaube, wer uns hört, hat ein Herz für den Sport, weil sonst würde er uns nicht hören oder sie. Dem sei das wärmstens empfohlen. Nochmal die Rahmendaten und dann haben wir noch ein Gewinnspiel zu verkünden. Edelsports, Christian Rotter, Bock auf Eishockey. 22 Euro gibt es in jeder guten Buchhandlung, jetzt verfügbar. Ich kann sagen, in Karlsruhe, ich habe dir ein Foto davon geschickt, stand es neben Dump and Chase und der Eishockey News. Die haben da gefühlt 8 Exemplare noch hingelegt. Also da werdet ihr vielleicht auch noch eins finden. Aber findet ihr im Buchhandel unterm Baum. Und zu guter Letzt, ihr könnt bei uns eins gewinnen. Christian, meine Idee war, und du fandest sie gut, dann würde ich sie einfach mal vortragen, wäre die Bitte, ihr könnt uns unter den Blue Sky Post zur Sendung oder unter den Instagram Post zur Sendung, möchten wir gerne euren Grund wissen unter dem Hashtag Bock auf Eishockey. Warum habt ihr Bock auf Eishockey? Einsendeschluss bzw. Abgabeschluss ist der kommende Samstag, der 21. Dezember, 20 Uhr. Was bis dahin da ist, können wir mit einbeziehen. Christian wird den Kommentar auswählen, der ihm am besten gefällt und der wird dann der Gewinner sein. Also der beste Grund aus seiner Sicht für Bock auf Eishockey wird gewinnen. Und wenn es jemand sein sollte, der Sonntag in der Arena ist zum Spiel der Adler Mannheim gegen Bremerhaven, dann können wir das Buch noch persönlich überreichen. Ansonsten würden wir das dann entweder nach Weihnachten oder auf dem Postweg tun. Das sehen wir dann. Da würden wir uns dann mit dem Gewinner in Verbindung setzen. Aber nochmal, unter den Instagram oder den Blue Sky Post zur Sendung euren Grund, warum habt ihr Bock auf Eishockey? Hashtag Bock auf Eishockey. Wir freuen uns auf die Einsendung. Christian, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Also hat wieder, wie immer, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich, wenn wir das realisieren können am Sonntag, dann schreibe ich da gerne auch noch eine Widmung rein.
Mit der Widmung kriegen wir es auch so hin. Ich kann sagen, ich habe das zweite Exemplar hier daheim liegen. Das würde ich dann mitbringen. Also die Widmung sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Okay, wow. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich sage nur vielen Dank. Mir ging es drum mal wieder so. Ich finde das immer sehr spannend, dass man mal so einen Blick bekommt für den Prozess, wie entsteht sowas überhaupt, weil es ist ja eine Heidenarbeit, die da auch drin steckt, dass man das so ein bisschen sichtbar macht. Das war Eiszeit FM. Ich glaube, es war die letzte Folge vor Weihnachten. Dann können wir euch schon mal schöne Feiertage wünschen. Das gilt natürlich auch für Phil. Für alle sonst, die da waren in diesem Jahr, vielen, vielen Dank an alle Gäste, die da waren. Vielen Dank an Thorsten, der aus New York jetzt ab und zu zugeschaltet ist. Vielen Dank an unsere Steadies für ein wahnsinnig tolles 2024 bis hierhin. Wir sehen uns noch dieses Jahr und allen anderen schon auch schon mal einen guten Rutsch. Und wir hören uns, so ist der Plan. Haben viele nicht so abgesprochen, das noch an euch da draußen. Vorm DL Winter Game wollen wir uns noch hören. Das heißt, ihr könnt schon sehr genau eingrenzen. 2025, 4. Januar ist das Spiel. Aktuell ist geplant, dass wir vorher noch aufnehmen. Liebe Grüße und bis demnächst. Bis dann. Tschüss.
Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.